NDR Info. Themen des Tages.
Israels Siedlungspolitik im Westjordanland stößt auf große Kritik. Deutschland und weitere Staaten drängen bei einem neuen Bauprojekt jetzt auf die Rücknahme. Wir fragen gleich, was bewirkt so ein Appell vor Ort? Außerdem ist ein Waffenarsenal gefunden worden in der Nähe von Berlin.
Verfassungsschutz und Polizei haben dieses Versteck ausfindig gemacht. In diesem Versteck waren zwei Handfeuerwaffen und entsprechend Munition hinterlegt. Ist eine Beteiligung fremder Mächte auch in diesem Fall auszuschließen? Nein. Das laufende Verfahren wird weitere Erkenntnisse in dieser Hinsicht liefern können.
Soweit Innenminister Dobrindt. Es gibt womöglich auch Verbindungen zu Russland. Auch dazu gleich mehr. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Siedlungen klingen für uns ja eher nach kleineren Wohngebieten. Ein paar Häuser, ein paar Dutzend Bewohner. In Israel sind damit zum Teil richtige Kleinstädte gemeint. Mit tausenden Bewohnern. Schwimmbad, Krankenhaus und Shoppingmall. Gebaut im Westjordanland. Völkerrechtswidrig. Inzwischen wohnen laut einem Bericht der EU rund 750.000 israelische Siedler im Westjordanland inklusive Ostjerusalem. Und jedes weitere Projekt macht eine Zwei-Staaten-Lösung unwahrscheinlicher. Jetzt ist gerade ein Bebauungsplan ausgeschrieben worden, wo an einem neuralgischen Punkt weitere 3.400 Wohneinheiten entstehen sollen. Diese Siedlung würde dann das Westjordanland faktisch in zwei Gebiete trennen. E1 heißt es, liegt östlich von Jerusalem und ist das politisch und völkerrechtlich sensibelste Vorhaben. Mehrere westliche Staaten, darunter auch Deutschland, Großbritannien, Frankreich, verurteilen die Pläne inzwischen in ungewöhnlich scharfem Ton. Die EU diskutiert mögliche Sanktionen. Israel-Korrespondentin Julia Ley beschreibt die Lage vor Ort, denn dort hat es schon mal Häuser gegeben, aber palästinensische.
Mohammed Rahai im Mai in Al-Azariya im besetzten Westjordanland. Am Eingang zu seinem Heimatort haben israelische Behörden die Läden seiner Familie abreißen lassen. Als Vorbereitung für das Siedlungsprojekt E1. Hier war der Gemüseladen, hier ein Elektromarkt, eine Fleischerei, ein Supermarkt. Hier gab es Leben. Hier waren immer Leute, alles war ordentlich und sauber. Jetzt haben sie eine Müllhalde daraus gemacht. Al-Azariya liegt zwischen Ostjerusalem und der israelischen Siedlung Ma'ala Adumim. In der leben heute über 37.000 Siedler. Nach internationalem Recht ist sie illegal. Zwischen Ma'ala Adumim und Ostjerusalem sollen insgesamt 3.400 neue Wohneinheiten für jüdische Siedler entstehen. Das und den Bau einer Umgehungsstraße für Palästinenser hatte die israelische Regierung bereits vergangenen Sommer beschlossen. Am Dienstagabend hat das israelische Bauministerium den Prozess nur noch weiter vorangetrieben. Es hat den Bau der ersten mehr als 1.200 Wohneinheiten für das E1-Projekt öffentlich ausgeschrieben. Die internationale Empörung war groß. In Berlin ließ Bundeskanzler Merz durch den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille erklären:
Die jüngsten Schritte der israelischen Regierung im Westjordanland, unter anderem die gestrige Siedlungsausschreibung, verfolgt der Bundeskanzler mit großer Sorge.
Gestern dann folgte eine gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs von 7 westlichen Ländern, darunter Großbritannien, Italien, Frankreich und Deutschland. Sie fordern Israel auf, das Vorhaben zu stoppen. Wütende Reaktionen aus Israel, etwa von Finanzminister Bezalel Smotrich, ließen nicht lange auf sich warten. Er reagierte auf einen ähnlich lautenden Tweet des britischen Außenministers Ed Miliband. Ich möchte ihm unmissverständlich sagen, das britische Mandat im Land Israel ist beendet. Ich lasse mich von Drohungen und Sanktionen weder beeindrucken noch einschüchtern. Wir akzeptieren keine Vorgaben ausländischer Staaten. Wir tun das, was für den Staat Israel gut und richtig ist, um unser historisches und biblisches Recht auf das Land unserer Vorfahren zu verwirklichen und existenzielle Bedrohungen für unsere Bürger zu beseitigen. Ersten Medienberichten zufolge erwägt die EU nun außerdem weitreichende Sanktionen. Etwa die Kennzeichnung von Produkten aus Israel, nicht nur aus den Siedlungen, die Einschränkung akademischer Zusammenarbeit und das Einfrieren bestimmter diplomatischer Kooperationen. Dass gerade Deutschland solche Schritte auf EU-Ebene mitträgt, ist wenig wahrscheinlich. Zuletzt hatte die Bundesregierung solche Initiativen immer wieder ausgebremst. Trotzdem zeigt schon die Diskussion, wie ernst die Lage diesmal ist. Um das zu verstehen, muss man wissen, welche Bedeutung E1 hat. Daniel Seidemann, israelischer Anwalt und Experte für Ostjerusalem, beschreibt das so.
E1 is unlike
E1 unterscheidet sich von allen anderen Siedlungen im Westjordanland, da es schwerwiegende und verheerende Auswirkungen auf die Möglichkeit eines künftigen palästinensischen Staates haben wird. Es wird das Westjordanland zerstückeln und das Gebiet in einen nördlichen Kanton mit Ramallah und Nablus und einen südlichen Kanton mit Bethlehem und Hebron spalten. Es gäbe keine Verbindung, keinerlei Kontinuität zwischen diesen beiden Teilen. Seidemann selbst hat zweimal vor dem obersten Gerichtshof in Israel gegen E1 geklagt und beide Male verloren. Er hat deshalb wenig Hoffnung, dass das Projekt auf dem Rechtsweg noch zu stoppen ist, zumal die Mühlen der Justiz langsam mahlen und die Ausschreibung schon Mitte Oktober endet. Deshalb setzt er nun auf Druck aus Europa. Die wichtigsten europäischen Länder sollten erklären, dass jede natürliche oder juristische Person, sei es ein Auftragnehmer, ein Rechtsanwalt, ein Planer, ein Finanzinstitut, irgendjemand, der sich aktiv an E1 beteiligt, die Befähigung verliert, in Europa Geschäfte zu machen. Schon in der bisherigen Erklärung der westlichen Staats- und Regierungschefs ist eine solche Warnung enthalten. Sie richtet sich allerdings nur an Unternehmen, die überlegen, sich auf die Ausschreibung zu bewerben.
Soweit unsere Korrespondentin Julia Ley. Neben Deutschland stehen Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, die Niederlande und auch Norwegen hinter der Erklärung. Gefordert wird ja, dass Israel die Siedlungspläne zurücknehmen solle. Schon mehrfach sind sie immerhin verschoben worden. Welche Bedeutung hat der Appell an Israel? Dazu Luise Amtsberg von den Grünen. Sie ist seit 2013 im Bundestag und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, außerdem Nahostberichterstatterin der Grünen-Fraktion. Und ich habe Sie gefragt, Sie haben den Bau schon früher als völkerrechtswidrig bezeichnet und stärkere politische Konsequenzen gefordert. Ist das jetzt der richtige Schritt?
Also es ist einerseits der richtige Schritt, sich natürlich gemeinsam auch zu bekennen und dieses Projekt zu verurteilen. Was mir fehlt, ist nach wie vor die konkrete Handlungsebene, konkrete Maßnahmen, die dazu führen, dass dieses Projekt tatsächlich auch verhindert wird.
Das heißt, Ihnen reichen diplomatische Erklärungen nicht aus. Was würden Sie sagen, was sollten konkrete Konsequenzen sein?
Also wir müssen auf jeden Fall darüber sprechen, wie wir weiter sanktionieren können. Und da muss man deutlich sagen, Deutschland hat in der Vergangenheit, das war auch immer wieder die Kritik internationaler Partner, Sanktionen blockiert. Mehrfach auch auf europäischer Ebene den Prozess zu einer deutlicheren Sprache und Handlung gegenüber der israelischen Regierung blockiert. Und was jetzt wichtig wäre, ist herauszufinden, ob dieses gemeinsame Statement gegen diesen Bau dieser Siedlung, ob das auch verbunden wird mit politischen Maßnahmen. Da wären zum Beispiel zu nennen, also das sind auch Punkte, die die deutsche Bundesregierung in der Vergangenheit immer wieder blockiert hat, das Assoziierungsabkommen zumindest teilweise auszusetzen. Und wir müssen eine Debatte führen über die Einfuhr von Siedlungsprodukten auf den europäischen Markt. Das sind die Produkte, die am Ende auch zu einer Finanzierung von Siedlungen vor Ort beitragen. Die deutsche Bundesregierung hat sich klar in einer Abstimmung auf UN-Ebene gegen das Palästinenser-Hilfswerk der Vereinten Nationen gestellt, hat dem Mandat nicht zugestimmt. Das sind alles Aspekte, die vor Ort natürlich dazu beitragen, dass die Situation von Palästinenserinnen und Palästinensern deutlich erschwert wird. Also hier braucht es eine klare Abkehr, ne, auch nach dem Waffenstillstand, der ja kein wirklicher ist. Im vergangenen Oktober hat die Bundesregierung auch ihre Politik bezogen auf die Waffenexporten, Waffenlieferungen geändert, hat sozusagen diese Beschränkung, es wird nur geliefert, was nicht in Gaza eingesetzt wird, wieder zurückgenommen. Das ist definitiv ein Fehler gewesen. Also es gibt einige Maßnahmen, die dazu beitragen können, dass Druck auf die israelische Regierung erhöht wird, um dieses konkrete Projekt zu beenden, aber natürlich auch, um grundsätzlich wieder auf den Pfad einer Zwei-Staaten-Lösung zu kommen, die von der israelischen Regierung mehr als deutlich blockiert und auch verhindert wird.
Zu dem Punkt würde ich gern gleich nochmal kommen, aber vielleicht einmal noch gerade das deutsch-israelische Verhältnis. Vielleicht beginnen wir damit, weil Deutschland betont ja traditionell seine besondere Verantwortung gegenüber Israel. Und jetzt mehren sich aber ja durchaus auch Stimmen, dass man das trennen müsse und vielleicht auch kann. Also zum einen gegen Angriffe der Hamas und Iran klare Verbundenheit zeigen, aber bei anderen Punkten Kritik ohne die enge Verbundenheit anzuzweifeln. Ist das möglich? Ist das nötig?
Ich glaube, beides muss getan werden. Der Krieg im Iran, die Handlungen der US-amerikanischen Regierung, aber auch Israels und auch die Reaktion Irans müssen, glaube ich, ein bisschen getrennt davon betrachtet werden, auch wenn sie es faktisch nicht sind. Es gibt eine Bedrohungslage für Israel, das ist überhaupt nicht zu bestreiten. Und dennoch gilt es, das abzukoppeln von der Frage, wie sieht eigentlich die Zukunft dieses Staates Israels und der palästinensischen Gebiete aus? Und was kann man eigentlich dafür tun, dass die Zwei-Staaten-Lösung wieder in den Fokus des politischen Handelns kommt? Das eine schließt das andere nicht aus. Und natürlich ein besonderes Verhältnis zu Israel hat die alte Bundesregierung und viele politische Akteure immer wieder auch betont. ist ja eine Haltung, und das leitet sich ja dann auch ab sozusagen aus dem Handeln, dass man alles dafür tut, jüdisches Leben sowohl in Israel als auch in anderen Teilen der Welt und vor allen Dingen auch in Deutschland zu schützen. Und an dieser Formel gibt es auch überhaupt nichts auszusetzen. Das muss Maßgabe der Politik sein, wo Kritik besteht, und das würde ich teilen, ist, ob dieser Weg, die Entrechtung und auch die Enteignung von Palästinenserinnen und Palästinensern in der Westbank beispielsweise oder auch dieser brutale Krieg in Gaza dazu beiträgt. Und da würde ich doch ein großes Fragezeichen hintermachen. Das heißt, das Bemühen muss politisch weiter bleiben, dass Palästinenserinnen und Palästinenser auf dem Weg einer eigenen Staatsgründung, einer Selbstbestimmung kommen, was diese israelische Regierung momentan verhindert. Und deshalb sind auch Sanktionen und das Aufbauen von politischem Druck momentan die absolute Maßgabe, die passieren muss.
Nun ist dieses E1-Projekt natürlich auch deswegen so in den Blick geraten, weil damit die Zwei-Staaten-Lösung wohl wirklich auch de facto gefährdet wäre, beziehungsweise vom Tisch wäre, weil man auch das Westjordanland dann in zwei Teile teilen würde. Jetzt gibt es ja nicht wenige Experten, die ohnehin sagen, Zwei-Staaten-Lösung, das wird niemals kommen. Wo sehen Sie noch Punkte, an denen diese Idee doch noch gerettet werden kann?
Es gelingt nur durch internationalen Druck und das absolute Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung und damit auch eine schonungslose Aufarbeitung dessen, was gerade unternommen wird, um es zu verhindern. Und nochmal, da ist der Druck auf die israelische Regierung der richtige und wichtige Weg. Es ist natürlich momentan durch die Situation, dass in Gaza Krieg herrscht, weiterhin die Menschen absolut versehrt sind, Unterstützung brauchen, dass Israel in der Westbank weiter Siedlungen ausbaut. Eine Zukunftsvision, die viele ja als unrealistisch abtun. Aber die Frage ist ja, welche Alternative dazu gibt es und ist das ein Weg, den die internationale Gemeinschaft so akzeptieren kann? Und die Antwort darauf lautet ja wohl nein. Insofern muss man zurück auf diesen Weg, und das bedeutet, alles unternehmen, um die israelische Regierung von diesem Kurs abzubringen und das internationale Recht vor Ort sowohl in Gaza als auch in der Westbank wieder umzusetzen.
Luise Amtsberg war das von den Grünen zum Appell der Bundesregierung an Israel, das Großbauprojekt E1 abzusagen. Wir bleiben noch in Israel.
NDR Info. Die Meinung.
Heute von Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Er geht zunächst auf die Kritik an Polizeiminister Ben-Gvir ein.
Itamar Ben-Gvir ist kein verwirrter politischer Außenseiter. Er sitzt im israelischen Sicherheitskabinett, ist zuständig unter anderem für die Polizei und die Gefängnisse in Israel. Er fordert 30 bis 40 gezielte Tötungen im Gazastreifen täglich. Er hat Palästinensern dort das Menschsein abgesprochen und gesagt, es gäbe dort Menschen, die es nicht verdient hätten, zu leben. Es gibt gleich mehrere gute Gründe, warum diese menschenverachtenden Aussagen in Israel praktisch niemanden beeindrucken. Erstens, nicht wenige Israelis teilen das, was Ben-Gvir sagt. Seit dem Terrorüberfall des 7. Oktober 2023, bei dem rund 1200 Menschen getötet und 250 Geiseln verschleppt wurden, hat sich bei vielen gegenüber Palästinensern ein Gefühl der Entmenschlichung breit gemacht. Israels Kriegführung, die bis heute Tod und flächendeckende Zerstörung über Gaza bringt, ist von Rache geprägt. Die, die Ben-Gvirs Aussagen richtig finden, sind nicht die Mehrheit, aber, und das ist der zweite Punkt, es sind viele von denen, die ihn und andere rechtsextreme Politiker bei der Parlamentswahl am 27. Oktober wählen werden. In Umfragen liegen sie bei deutlich über 13%. Auch aus Benjamin Netanyahus Likud-Partei kommen entsprechende Aussagen. Die Zustimmung zur Entmenschlichung von Palästinensern in Worten und Taten ist in Israel inzwischen weit verbreitet. Und schließlich sind Ben-Gvirs Forderungen für Gaza dort schon lange Alltag. Mit dem falschen Begriff gezielte Tötungen bezeichnete Angriffe finden seit nunmehr fast 3 Jahren statt. Dabei werden nicht nur mutmaßliche Hamas-Mitglieder getötet, sondern auch zahlreiche Unbeteiligte, Kinder und Frauen. Nach Angaben von UNICEF wurden in den ersten 28 Kriegsmonaten mehr als 21.000 Minderjährige getötet. Das sind im Schnitt 25 pro Tag. Und es gibt Menschen in Israel, die auch das rechtfertigen, denn ganz Gaza sei schließlich die Hamas, es gebe dort keine Unschuldigen und so töte man eben künftige Terroristen. Wenn sich Israels Armee manchmal die Mühe macht, Gründe für einen dieser Angriffe zu nennen, dann ist oft von einer Bedrohung für israelische Soldaten die Rede. Beweise dafür werden in aller Regel nicht vorgelegt. Tatsächlich wurde inzwischen bestätigt, dass Armee und Geheimdienst im Gazastreifen eine Liste abarbeiten. Jeder Terrorist des 7. Oktober soll getötet werden, egal ob es eine Bedrohungslage gibt oder nicht, und unter Hinnahme ziviler Opfer. Das läuft auch seit der sogenannten Waffenruhe seit Oktober letzten Jahres. Und das ist ein weiterer Beweis dafür, wie weit das Vorgehen Israels, der einzigen Demokratie im Nahen Osten, von den Regeln des Kriegsvölkerrechts entfernt ist. In Deutschland sorgen Ben-Gwirs Aussagen und auch die furchtbare Lage im von Israel besetzten Westjordanland mit fast täglichen Verbrechen von Siedlerterroristen und einem immer weiteren Ausbau der Siedlungen jetzt für Kritik. Man hat das Gefühl, einige Politiker, die Israel bis zuletzt im Sinne der Staatsräson treu verteidigt haben, sind erst jetzt aufgewacht. Da wird nun nicht mehr nur floskelhaft eine abstrakte Besorgnis zum Ausdruck gebracht. Es stehen Sanktionen im Raum gegen Politiker wie Itamar Ben-Gwir und möglicherweise darüber hinaus. Mal sehen, ob das so kommt. Denn man muss dazu wissen, dass die Bundesregierung in den letzten Jahren in aller Regel auf der Bremse stand, wenn europäische Staaten versucht haben, solche Sanktionen durchzusetzen. Doch weder sind Ben-Gwirs Aussagen gänzlich neu, noch sind es die mutmaßlichen israelischen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza und auch die Verbrechen der völkerrechtswidrigen Besatzungspolitik im Westjordanland sind es nicht. Jahrelang haben deutsche Regierungen zugesehen. Das ist beschämend. Selbst wenn man der Auffassung ist, dass Israels Sicherheit Teil der deutschen Staatsräson ist, Itamar Ben-Gwir und die radikalen Siedler, Benjamin Netanyahus in Teilen rechtsextreme Regierung und Israels Kriegführung der flächendeckenden Zerstörung schaffen keine Sicherheit. Sie sind Brandbeschleuniger und werden zu immer weiteren Kriegen führen. Dem muss von außen Einhalt geboten werden, nicht nur durch Kritik und den Ausdruck von Besorgnis, sondern mit Sanktionen, die spürbar sind.
Die Meinung von Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Zu unserem zweiten Thema. Die Geschichte könnte auch aus einem Fernsehkrimi stammen. In einem Waldgebiet am Stadtrand von Berlin haben Beamte ein professionell angelegtes Versteck entdeckt, darin zwei scharfe Schusswaffen. Innenminister Dobrindt sprach bei einer Pressekonferenz heute davon, dass eine Beteiligung fremder Mächte nicht auszuschließen sei. Er benennt es nicht konkreter, aber es steht Russland unter Verdacht. Dazu Manuel Bewarda aus dem Rechercheteam von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Der Fund war ja schon vor einem Jahr im Spätsommer 2025. Zunächst vielleicht nochmal konkret, was genau ist da entdeckt worden?
Dort in einem Waldgebiet an der Landesgrenze zwischen den Bundesländern Berlin und Brandenburg haben die Sicherheitsbehörden in einem Versteck zwei Waffen gefunden, zwei sogenannte Kurzwaffen, das sind also Pistolen oder Revolver.
Und was genau hat der Verfassungsschutz noch dazu preisgegeben? Meist hält er sich ja eher bedeckt. Weiß man zum Beispiel was über mutmaßliche Täter, Auftraggeber?
Also offiziell auf unsere Anfrage hält sich der Verfassungsschutz bedeckt. Genau so, dass man zu solchen vertraulichen Vorgängen nichts sagt. Wir hatten herausgefunden in den vergangenen Monaten, seitdem sitzen wir an der Recherche, dass es wohl ein paar Bezüge gibt. Man hat ein paar Sachen herausgefunden. Es gab diesen Hinweis direkt auf dieses Versteck. So ist man darauf überhaupt gekommen. Man hat dort die Waffen gefunden. Und es gibt offenbar eben einen Bezug zu einem Mann, der im vergangenen Herbst, im Oktober schon, in Rumänien festgenommen wurde. Der wurde dort festgenommen, weil er an einem anderen Plot beteiligt sein soll. Und das ist ein Brandanschlag, der geplant war, offenbar in Paketen, die in die Ukraine geschickt werden sollten. Also der Mann wurde dort festgenommen und der Generalbundesanwalt ermittelt aber auch gegen ihn und wirft ihm vor, das nennt sich dann so ein bisschen staatstragend, geheimdienstliche Tätigkeit und die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.
Das hat ja Innenminister Dobrindt heute auch noch mal bestätigt. Also die Bundesanwaltschaft ermittelt, heißt ja dann auch immer, es ist ein terroristischer Hintergrund, oder?
Ja, oder eben in diesem Fall könnte es Staatsterrorismus sein. Es geht eher darum, dass wir es hier mit Agententätigkeit wohl zu tun haben. Und jedenfalls zeigt das unsere Recherche, die Sicherheitskreise, also Personen, die von den Vorgängen wissen und sich schon länger damit befassen, die gehen davon aus, dass diese Waffen auch dann für sogenannte kinetische Operationen oder Aktionen geplant waren. Kinetische Operationen, das wären dann so etwas wie Anschläge, Attentate. Und ja, damit, wer schießt, würde natürlich auch wahrscheinlich den Tod einer Person in Kauf nehmen. Und dann könnte es natürlich Staatsterrorismus sein.
Auch da hat der Innenminister ja öfter schon betont, dass die Sicherheitsbehörden seit Monaten vor möglichen Attentatsplänen auch durch Russland warnten, beispielsweise auf Rüstungsmanager oder russische Oppositionelle im Exil oder auch Unterstützer der Ukraine. Wie reagiert man eigentlich darauf? Also wurden da Schutzmaßnahmen ganz konkret auch erhöht?
Seit dem Start des Angriffskrieges gegen die Ukraine, zuerst hatten wir so Spionage, Ausspähung, das waren so diese ersten Andeutungen des hybriden Krieges. Und jetzt haben wir halt eine andere Lage. Genau, es gibt diese relativ konkreten Hinweise offenbar auf Tötungsszenarien, auf Mordanschläge. Und die Schutzmaßnahmen, die dann zum Teil individuell getroffen werden, darüber redet niemand gern. Aber zum Beispiel, das weiß man bei verschiedenen Rüstungsmanagern, wo es diese Hinweise und diese Gefährdungslagen gibt, dort wird der individuelle Personenschutz natürlich erhöht. Insgesamt die Schutzmaßnahmen, ja, darüber haben wir gesprochen, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wir sehen ja auch bei diesen Drohnenvorfällen, die zum Teil Russland zugeschrieben werden, da sind wir bisher relativ schutzlos. Ansonsten versucht man halt, wir sehen eine Stärkung der Nachrichtendienste, man versucht halt, diesen ganzen Sicherheitsapparat abwehrfähiger zu machen.
Jetzt haben eben die Behörden dieses Waffenlager, wie es heißt, entdeckt. Die Waffen sind unschädlich gemacht worden. Und trotzdem vielleicht nochmal zur Einordnung. Also zumindest für mich klingt jetzt zwei Pistolen noch nicht nach einem riesigen Waffenarsenal. Und zuletzt haben wir auch immer wieder gehört, dass vor allem die Verunsicherung der Bevölkerung ein ganz großes Ziel sei. Muss man das vielleicht auch dazu rechnen?
Ja, sehr guter Punkt. Natürlich verunsichert so etwas die Bevölkerung. Jetzt muss man zudem sehen, zum Beispiel bei der Tat jetzt in Stade, bei dem Sechsfachmord, die Person soll ja diese Waffe einfach relativ leicht in Berlin gekauft haben. Ja? Also Waffen zu kaufen, das ist offenbar nicht so schwer. Aber wenn wir jetzt gucken, dass es sich vielleicht um eine geheimdienstliche Tat handelt, ja, dann sollten wir davon ausgehen, dass, wenn diese Theorie stimmt, der Ermittler, dann wäre es ja vielleicht eine Tat gewesen, bei der man nicht genau wissen will nachher, diese Person hat dort die Waffe gekauft, sondern man verschleiert das. Ja, das ist ja dieser Trick im hybriden Krieg, dass Russland auch bei Taten, wo sich unsere Behörden sicher sind oder auch Gerichte sicher sind, dass Russland dahinter steckt, Russland sagt, das sind Verschwörungstheorien. Das stimmt alles gar nicht. Und wenn man natürlich Waffen versteckt, wenn die Waffe vielleicht später nie auftaucht, dann ist natürlich viel schwieriger herauszufinden, wer war das. Deswegen ist jede Waffe, die vielleicht für einen Anschlag benutzt werden kann, die so versteckt wird, natürlich eine besondere Gefahr.
Manuel Bewada war das aus dem Rechercheteam von NDR, WDR und SZ. Der Verfassungsschutz hat ein geheimes Waffendepot in Berlin gefunden. Ja, bereits gestern haben wir an dieser Stelle in den Themen des Tages über die innerukrainische Debatte über mögliche Wahlen gesprochen. Nun zieht der neue Korruptionsskandal im Umfeld des ukrainischen Präsidenten Selenskyj offenbar weitere Kreise. Die Antikorruptionsbehörden haben inzwischen die Namen der Personen veröffentlicht, die sie verdächtigen, darunter die ehemalige stellvertretende Leiter des Präsidentenbüros, die Selenskyj inzwischen entlassen hat. Die Regierung reagiert mit der Ankündigung, dass sie die Bank, über die mutmaßlich Geld gewaschen wurde, privatisieren möchte. Oppositionspolitiker erheben inzwischen schwere Vorwürfe auch gegen Selenskyj. Florian Kellermann berichtet aus Kiew.
Der neue Korruptionsskandal im Umfeld des ukrainischen Präsidenten Selenskyj zieht weitere Kreise. Die Antikorruptionsbehörden haben inzwischen die Namen der Personen veröffentlicht, die sie verdächtigen. Darunter die ehemalige stellvertretende Leiterin des Präsidentenbüros, die Selenskyj inzwischen entlassen hatte. Die Behörden veröffentlichen auch weiterhin Audiomitschnitte aus ihren Ermittlungen, die die Verdächtigen belasten. Für die ukrainische Gesellschaft sei das schwer zu ertragen, sagt der Journalist Mikhailo Tkatsch vom Online-Medium Ukrainska Pravda in deren Podcast. Wir danken den Antikorruptionsbehörden NABU und SAP für den erneuten Versuch, unser Regierungssystem von korrupten Politikern zu befreien. Am Morgen hören wir Bürger die Mitschnitte, die NABU veröffentlicht. Da ist von Säcken von Bargeld die Rede. Und in der Nacht erleben wir den nächsten russischen Raketenangriff. Der Abgrund zwischen der Staatsmacht und dem, womit sie sich befasst, und dem Leben der normalen Ukrainer wird immer größer. Besonders schockierend für viele, wie offen und dreist die Funktionäre, die in den Mitschnitten zu hören sind, über Korruption sprechen. Im Zentrum des Skandals steht der ehemalige Minister Hermann Haluschenko. Er kam im Februar in Untersuchungshaft. Damals versuchte er, trotz Ermittlungen wegen Korruption gegen ihn, das Land zu verlassen. Die Antikorruptionsbehörden hatten ihm schon im vergangenen Jahr vorgeworfen, er sei an der Veruntreuung von mehr als 100 Millionen US-Dollar im Energiesektor beteiligt. Der neue Skandal betrifft nun die gerichtlich festgesetzte Kaution, durch die Haluschenko vor einigen Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, umgerechnet knapp 3 Millionen Euro. Das Geld stammte aus illegalen Quellen, so der Vorwurf, und wurde über eine staatseigene Bank gewaschen. Einige Oppositionspolitiker richten hier direkte Vorwürfe auch an Präsident Selenskyj. So Jaroslav Zelesniak von der Oppositionspartei Holos.
Ich denke, die Version trifft zu, die unter anderem die Zeitung Zerkalo Tyzhnya dargelegt hat. Herman Haluschenko hat nach 4,5 Monaten im Untersuchungsgefängnis damit gedroht, dass er alle anderen verrät. Ich erinnere daran, dass von den Offshore-Konten, um die es geht, nur 10 Millionen US-Dollar auf seinen Namen lauten. Wer über die restlichen 100 Millionen verfügt, ist unbekannt. Das hat Präsident Zelensky wohl in Panik versetzt. Und er hat dem Leiter seines Büros, Budanov, den Auftrag gegeben, die Kaution für Haluschenko aufzutreiben. Zelensky hat sich bisher nicht zu den neuen Korruptionsvorwürfen geäußert. Auch dafür wird er von vielen kritisiert. Premierminister Serhii Koretzki hat indes das Finanzministerium beauftragt, die staatseigene Sense-Bank zu privatisieren. Der Erlös soll in Verteidigungsausgaben fließen. Über diese Bank soll Geld aus illegalen Quellen, das für die Kaution von Haluschenko eingesetzt werden sollte, gewaschen worden sein. Die Antikorruptionsbehörden ermitteln auch gegen hochrangige Mitarbeiter der Bank.
Und soweit Informationen von unserem Kiew-Korrespondenten Florian Kellermann. Damit enden die Themen des Tages für den 21. August.